Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich darf mich heute erneut mit Frau Dr. Fura-Schowa unterhalten. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Licht, ich bin wieder sehr froh dabei zu sein.
Wir sprechen immer noch über die Netzhaut und heute sprechen wir sogar über etwas, was noch eine Etage tiefer liegt, nämlich die Aderhautgefäße und über den Certain Study Report im Zusammenhang mit dem CCS. Vielleicht können Sie uns einmal am Anfang eine Idee geben, was das CCS ist und was wir bisher darüber wissen und wie man überhaupt auf die Idee kommt, sich dann die Aderhaut anzugucken.
Ja, vielen Dank für diese Frage, Frau Licht. Es ist tatsächlich interessant, weil ich finde, dass das Verständnis von dieser Erkrankung sehr großen Wandel in den letzten Jahren erlebt hat und was zum größten Teil der verbesserten Bildgebung auch geschuldet ist. Ganz am Anfang haben wir ja die Krankheit auch zentrale seröse Retinopathie genannt. Ne? Da ging es gar nicht um die Aderhaut, da war nur die Netzhaut im Fokus. Und wir haben alle die Netzhaut gut untersuchen können mit dem OCT. Wir konnten da hervorragend alle Schichten darstellen, haben gesehen, das klassische Bild, seröse Netzhautabhebung, Flüssigkeit unter der Netzhaut, manchmal noch ein kleine EPE-Abhebung irgendwo am Rand, auch exudativ, und haben gedacht, die Ursache liegt irgendwo in der Netzhaut, dass sich dort Flüssigkeit ansammelt. Dann aber, die ganze Bildgebung hat sich weiterentwickelt und wir konnten ab irgendeinem Zeitpunkt viel besser und detaillierter in die Aderhaut schauen, also eine Etage tiefer gucken. Und dann haben wir festgestellt, oh, das ist ja gar nicht die Netzhaut, die Ursache. Es geht tiefer. Die Ursache liegt in der Aderhaut. Sie zeigt dort gewisse Veränderungen auf, die dann sekundär zu den Flüssigkeitsansammlungen entweder unter der Netzhaut oder unter dem Pigmentepithel führen können.
Deshalb darauf gehen wir dann gleich ja nochmal genauer ein.
Genau, aber deshalb liegt die Aderhaut jetzt tatsächlich so im Fokus, weil wir mittlerweile mit den Bildgebungsverfahren, die wir haben, sprich OCT und Induzierende Grünangiografie, hervorragend die Aderhaut, insbesondere die Aderhautgefäßstruktur darstellen können. Aber auch das ist nur etwas, was wir sehen, was schon quasi eine Veränderung aufweist. Und die Frage ist, woher kommt das aber? Was ist der auslösende Faktor dafür? Und jetzt wird teilweise spekuliert, dass möglicherweise die Veränderungen der Sklera eine Rolle spielen in der Ätiologie dieser ganzen Erkrankungen, die ja unter dem Pachychoroid-Spektrum fallen, unter anderem die CCS. Ja. Aber das Problem ist, die Sklera, es schließt sich uns noch nicht, wenn wir mit dem OCT versuchen, so tief zu schauen. Das klappt ja noch nicht gut mit der Sklera. Insofern, da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln. Aber es ist tatsächlich so, je weiter wir kommen, je tiefer die Ebene ist, die wir untersuchen können, desto mehr neue Erkenntnisse gewinnen wir überhaupt über CCS und über die ganzen Pachychoroid-Erkrankungen. Und aktuell ist die Etage der Aderhaut etwas, was hier maßgeblich im Fokus steht und daher auch diese spannende Studie.
Das heißt, wir sind gerade so richtig am Puls der Zeit mit dieser Studie und haben auch darüber hinaus noch eine hervorragende Idee, wie Wissenschaft funktioniert, weil man kommt immer einen Schritt weiter. Gerade in der Augenheilkunde ist es ja auch genau das. Also das entwickelt sich ja auch total schnell und dann denkt man immer, man hätte es gefunden und es geht immer weiter.
Da haben Sie völlig recht.
Also springen wir mal richtig rein. Hier ist man ja nicht ohne Grund irgendwie, hat man die ICG, also die induzierende Grünfärbung gewählt und hat sich Fluoreszenzangiografien angeschaut oder induzierende Grünangiografien, muss man ja sagen. Entschuldigung. Und woher kommt das? Was genau bringt einem diese andere Art der Anfärbung?
Ja, also die Standardangiografie, die Fluoreszenangiografie, kennen wahrscheinlich alle sehr gut. Und gerade in den Kliniken ist es eine Routineuntersuchung und wird ganz oft durchgeführt. Das Problem ist aber, dass wir dabei nur alles gut sehen können, was vor dem Pigmentepithel ist. Weil das Pigmentepithel bei dieser Wellenlänge, die wir dort haben als Fluoreszenz, das Pigmentepithel schluckt da viel weg. Also wir können da nicht hinter das Pigmentepithel schauen. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Indocyanin-Grün, weil da ist eine andere Wellenlänge im Einsatz, sodass wir tatsächlich auch das, was hinter dem Pigmentepithel ist, sehr gut darstellen können. Und dadurch, dass uns hier in erster Linie die Aderhaut interessiert, die Aderhautgefäße interessieren, also alles unterhalb des Pigmentepithels, bei jedweder Fragestellung, Veränderung der Aderhaut, ist Indocyanin-Grün natürlich auch sehr hilfreich. Okay, wird aber im klinischen Setting seltener durchgeführt, weil es natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist als die Fluoreszenangiografie.
Und kann man mit Indocyanin-Grün dann auch die Netzhaut genauso gut beurteilen? Also könnte man jetzt irgendwie jetzt ganz groß gedacht überlegen, einfach umzusteigen und zu sagen, okay, Fluoreszen war gestern, wir machen jetzt nur noch ECGs?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das freiwillig machen wird, weil die Indocyanin-Grün-Angiografie bis zu einer Stunde dauern kann.
Oh,
im Gegensatz zu einer Fluoreszenangiografie tatsächlich, bei der wir, denke ich mal, nach 8 Minuten schon eigentlich alles erfasst haben. Also allein die Untersuchungsdauer ist da schon. Gerade im Klinik-Setting, wenn es mal schnell gehen muss, kennen Sie ja selber ganz gut. Das lässt sich schwer umsetzen. Dieser Farbstoff ist auch teurer. Muss man auch ganz klar sagen, finanziellen Aspekt dürfen wir auch nicht außer
Acht
lassen.
Nur Nachteile. Schade.
Naja, nicht ganz. Es ist aber auch tatsächlich so, dass dadurch, dass wir die Aderhautgefäße sehr gut sehen, und die Aderhautgefäße sind ja doch vom Durchmesser oft deutlich größer als die Netzhautgefäße, wenn sich dann das Bild überlagert mit Netzhautgefäßen obendrauf, das ist aus meiner Sicht nicht so gut für die retinale Durchblutungsbeurteilung geeignet.
Okay.
Also wenn wir im Fokus eine Fragestellung über Netzhautperfusion haben, finde ich nach wie vor die Fluoreszenangiografie viel geeigneter. Und wenn es um choroidale Veränderungen geht, da kommt, also ist natürlich ECG oft wirklich unverzichtbar.
Vielleicht können wir da einmal ganz kurz in die Tiefe gehen. Welche Fragestellungen würden Sie denn jetzt zu einer ECG eher führen?
Also letztendlich alles, wenn ich eine Aderhautveränderung vermute. Also alles, wenn es jetzt gerade um das Thema der heutigen Studie geht, Bachychoroid, also zentrale seröse Chororetinopathie zählt dazu, aber auch polypoidale choroidale Vaskulopathie oder peripapilläres Bachychoroid-Syndrom oder also alles, was im Spektrum der Bachychoroid-Erkrankungen liegt, würde ich auf alle Fälle ein ECG machen. Zumindest am Anfang, um sich das Bild darüber zu machen, wie stark tatsächlich hier Bachychoroid-Veränderungen überhaupt ausgeprägt sind. Aber auch ein weiterer wesentlicher Bestandteil sind die ganzen entzündlichen Veränderungen der Aderhaut. Also Choroiditis zum Beispiel bei Sarkoidose, bei Tuberkulose, bei zahlreichen White-Dot-Syndromen. Da ist man manchmal wirklich erstaunt, wie viel Veränderung man in der Aderhaut sieht mit ECG, was mit Fluoreszenangiografie völlig untergegangen wäre, weil es einfach nicht darzustellen ist.
Aber nur einmal ganz kurz als Zwischenfrage, die polypoidale, choroidale Vaskulopathie gilt doch dann, also gilt die jetzt ganz neu? Muss ich die jetzt in meinem Kopf zu den parachoroidalen Erkrankungen gruppieren oder bleibt das, als ich dachte, es wäre so eine Unterform der AMD? Bleibt das dann da?
Das ist eine sehr gute Frage. Darüber streiten sich noch ein bisschen die Geister.
Ah, schön.
Man weiß letztendlich, dass polypoidale choroidale Vaskulopathie auf jeden Fall zum Pachychoroid-Spektrum gehört. Weil das auf der Grundlage von allen typischen Veränderungen, was man Pachychoroid sieht, auch tatsächlich auf dieser Grundlage sich entwickelt.
Ja.
Behandelt wird es letztendlich aber oft genauso wie eine andere Form der neovaskulären Makuladegeneration. Also wie eine andere, also es ist in dem Falle dann Typ 1 makuläre Neovaskularisation, also die okkulte, die unter dem Pigmentepithel quasi ist. Insofern, die Behandlung ist oft erstmal die gleiche. Rein akademische Zuordnung, ob das jetzt eine völlig separate Entität ist oder zu AMD zählt. Wie gesagt, da gibt es Studien, die dafür oder ein bisschen dagegen sprechen. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz eindeutig geklärt. Aus meiner Sicht steckt doch ein bisschen was anderes dahinter, weil wir wissen, dass die Patienten, die Pachychoroid-Erkrankungen haben, oft deutlich jünger sind als die Patienten mit gewöhnlicher neovaskulären AMD. Und im asiatischen Raum wird es auch viel häufiger gesehen. Das heißt, möglicherweise genetische Faktoren spielen da auch eine Rolle. Mhm. Insofern pathophysiologisch oder etiopathogenetisch möglicherweise laufen da andere Prozesse ab. Aber im Grunde genommen, am Ende haben wir hier auch eine Typ 1 makuläre Neovaskularisation, die genauso wie die okkulte Typ 1 MNV im Rahmen von neovaskulärer AMD behandelt werden kann.
Ja, beantwortet Dank, das Ihre Frage? Ja, tatsächlich, weil ich manchmal denke, verwirrt das jetzt nur mich, weil ich es irgendwie gar nicht verstehe, oder ist es vielleicht was, was auch andere Menschen verwirrt? Und dass es einfach verwirrend ist, ist für mich eine tolle Antwort.
Ist es tatsächlich also, so? Sie sind ja nicht die Einzige, ja, die drüber stolpert.
Puh, na Gott sei Dank. Also für alle, die sonst noch drüber stolpern könnten und sonst den Kopf in den Sand stecken, die haben es jetzt mal gehört. Dann können wir ja an der Stelle auch weitergehen. Also Dankeschön. Was genau haben die sich denn angeguckt, wenn wir jetzt vom Pachychoroid sprechen? Was schaut man sich da an? Was sind die Faktoren? Und woran macht man sonst aus, ob die ein Problem hat?
Ja, also wie der Name der Studie schon sagt, geht es hier um die Veränderungen der Aderhautgefäße. Und zwar nochmal extra betont in der Ultraweitwinkelangiografie. Wir wissen, es gibt diese Weitwinkel, dann gibt es nochmal Ultraweitwinkel. Also in dieser Studie haben die Autoren Optos-Kamera benutzt. Das heißt, wir haben hier damit einen 200-Grad-Winkel und damit können wir ungefähr 80% tatsächlich, ja, beeindruckend, 80% der Netzhaut darstellen oder auch entsprechend Aderhaut, sodass hier vor allem die Vortex-Venen-Ampullen, die ja auch zu Aderhautgefäßen zählen, auch deutlich besser beurteilbar sind, als wenn wir mit Standard 55 Grad Objektiven arbeiten würden.
Okay, also man kann sich wirklich den ganzen Abfluss gut anschauen.
Genau, sowohl der Zufluss, also es wurden auch arterielle Veränderungen beurteilt, als auch der Abfluss, also sprich die venösen Veränderungen. Und das tatsächlich wirklich in einer sehr großen Fläche. Man hat schon vorher gewusst, dass möglicherweise asymmetrische Füllung der Aderhaut, der arteriellen Aderhautgefäße oder auch erhöhte Permeabilität der Aderhautgefäße insgesamt eine Rolle bei Pachychoroid spielen. Das wurde schon beobachtet. Und die Autoren dieser Studie haben tatsächlich alle 5 wichtige Kriterien, die man in der ECG-Angiografie sehen kann, wirklich sehr detailliert ausgewertet. Also diese 5 Kriterien waren einmal die asymmetrische arterielle choroidale Füllung. Das heißt, wenn wir gerade in den ersten ein paar Sekunden, wenn die Arterien der Aderhaut sich füllen, ein oder mehrere Bereiche sehen, wo die Füllung nicht optimal ist, also ein bisschen dunkler ist. Das heißt, es sind Füllungsdefekte. Das war das erste Kriterium. Das zweite Kriterium waren die schon ein bisschen mehr bekannte Bachy-Vessels. Das sind diese großen, dicken Gefäße der Aderhaut, die mehr oder weniger zwischen der Vortex-Venenampulle, die ja sehr peripher liegt, und dem hinteren Pol praktisch keinerlei Durchmesserveränderung haben, sondern bleiben so kräftig groß ausgeprägt. Das dritte Kriterium waren die Anastomosen zwischen den Aderhautgefäßen.
Ja.
Weil wir wissen, normalerweise gibt es ja diese Wasserscheidezonen, sodass jede Vortexampulle nur einen Quadranten drainiert, aber die sich in der Regel nicht verbinden sollen. Und die Anastomosen weisen möglicherweise auch auf pathologische Veränderungen hin, sodass die auch mit ausgewertet worden sind. Das war aber noch nicht alles. Es gab noch 2 zusätzliche Kriterien, nämlich die asymmetrische venöse Drainage. Und da ist es besonders wichtig, dass wir diese Ultraweitwinkelaufnahme haben, wo wir wirklich gleichzeitig alle 4 Vortex-Venenampullen darstellen können. Dann sehen wir, ob die alle mehr oder weniger gleich gefüllt sind oder ob das eine Vortex-Vene gibt, die besonders starke, dilatierte, überlastete Gefäße aufweist. Das kann man natürlich nur sehen, wenn alle 4 gleichzeitig auf dem Bild sichtbar sind. Und last but not least, das 5. Kriterium, was aber ein bisschen bekannter ist bei Pachychoroid-Erkrankungen, ist die vaskuläre Hyperpermeabilität. Also diese in der Spät- oder in der mittleren bis späten Phase, diese Leckage, diese Hyperfluoreszenz, die dann in meistens multifokal in verschiedenen Bereichen am hinteren Pol oder auch peripher sichtbar ist. Und das waren alle 5 Kriterien, die sie ganz detailliert tatsächlich ausgearbeitet haben und entsprechend bei einer sehr großen Kohorte von CCS-Patienten ausgewertet haben.
Wie groß war die Kohorte? Wie viele haben die sich angeschaut?
Es waren insgesamt 178 Augen.
Wow.
Von 91 Patienten. Tatsächlich, das ist eine sehr große Gruppe. Ja. Und die wurden unterteilt, diese Augen, in die quasi CCS-Gruppe und in die Partneraugengruppe. Das heißt, Partneraugen von Patienten mit CCS, die aber keinerlei Vorgeschichte hatten von intra- oder subretinalen Flüssigkeit, also die quasi sonst keine auffällige Anamnese haben, die wurden als Kontrollaugen eingestuft.
Ah, okay. Genau. Wobei es ja eigentlich nicht wirklich richtige Kontrollaugen sind, weil richtige Kontrollaugen werden dann ja von anderen Leuten.
Da haben Sie völlig recht. Deshalb kam es am Ende auch raus, dass in dieser Kontrollgruppe, also in dieser Partneraugengruppe tatsächlich auch viele von den Veränderungen auch vorhanden sind. Weil man weiß es natürlich mittlerweile, dass Partneraugen, die auch nicht betroffen sind bei CCS-Patienten, auch asymptomatisch, aber doch tatsächlich nicht ganz unauffällig in der Bildgebung sein können. Da haben Sie völlig den Schwarzen getroffen.
Und apropos Pathogenese, dann wäre vielleicht auch spannend, welche Veränderungen waren denn dann in Anführungszeichen noch nicht da bei den Partneraugen, die jetzt noch kein Problem hatten? Vielleicht ja auch nie bekommen, aber...
Letztendlich hat man alle 5 Veränderungen, die wir vorhin besprochen haben, auch bei den Partneraugen beobachtet. Wirklich alle 5. Das Einzige, was sie nur bei Partneraugen nicht beurteilen konnten, war diese asymmetrische oder inhomogene arterielle Füllung, weil diese arterielle Frühphase, die ersten 2 Sekunden, wo dieses Parameter nur wirklich, dieser Parameter sichtbar ist, da kann man natürlich die Kamera nur auf das eine Auge richten. Und da wurde die Kamera natürlich auf das pathologische, also auf das betroffene Auge gerichtet. Sprich, diesen Parameter konnten die Autoren bei den Partneraugen nicht beurteilen. Aber alle anderen Veränderungen wurden tatsächlich in Partneraugen auch gesehen, nur mit einer geringeren Häufigkeit. Wobei, sagen wir so, die Pachyversus selber und die Anastomosen waren auch bei über 90% der Partneraugen sichtbar.
Weil, und gab es auch welche, die ganz selten waren?
Nein.
Okay.
Die Autoren weisen aber natürlich auch darauf hin, dass hier wurde tatsächlich keine gesunde Kohorte untersucht, sondern wirklich die Partneraugen. Ja. Und die Frage ist, inwieweit diese Aderhautveränderungen auch bei gesunden Menschen, die sonst völlig asymptomatisch sind, auch vorhanden sind. Und dazu gibt es schon einige Berichte. Und man weiß, dass die choroidale vaskuläre Hyperpermeabilität, also diese späte Leckage, diese späte Hyperfluoreszenz, ist tatsächlich sehr selten bei Gesunden sichtbar, sodass die Idee der Autoren auch tatsächlich ist, dieses Kriterium als eins der wichtigsten bei der Diagnostik von Pachychoroid, vor allem in erster Linie von CCS, in Betracht zu ziehen, weil das sehr selten bei Normalbevölkerung beobachtet wird.
Das ist ja sehr spannend. Und wissen Sie auch zufällig, ob das bei AMD oder so auch schon mal untersucht wurde oder bei anderen? Also, weil gesund ist ja eine Sache, aber es gibt ja auch Patienten, die haben andere Probleme an der Netzhaut. Und da könnte man sich auch mal die Aderhaut angucken.
Das ist sicherlich eine sehr interessante Fragestellung. Mir persönlich ist das nicht bekannt, so eine Studie. Mhm. Ich denke aber, dass einige von unseren normal laufenden AMD-Patienten, neovaskulären AMD, möglicherweise doch in Richtung Pachychoroid gehen. Mhm. Ich denke, dass die Dunkelziffer hier auch sehr groß ist, weil wir routinemäßig einfach keine ICG machen. Ja. Und natürlich kann man das anhand vom OCT schon ein bisschen vermuten, ob hier eher Pachychoroid dahinter steckt und dann ein bisschen weitergehen in die Tiefe. Aber das wird selten gemacht. Insofern denke ich, dass unsere normalen neovaskulären AMD-Patienten, wenn wir die wirklich auseinandernehmen und da wirklich in die tieferen Etagen schauen, dann werden wir doch sicherlich auch einige Pachychoroidfälle rausfiltern. Aber so eine Studie rein bei N-AMD-Patienten ist mir tatsächlich dazu nicht bekannt, wo die Zeichen von Pachychoroid beurteilt werden.
Ja, ist auch vielleicht einfach nur, dass mein Gehirn so funktioniert, dass ich dann irgendwie denke, ah, wenn man es da weiß, dann guck mal, wie ist es denn dann da und da und da und da. Aber das ist ja scheinbar auch bei ganz vielen anderen Menschen so, dass sie sich das denken. Danke, dass Sie so ausführlich auf die einzelnen Kriterien eingegangen sind. Das fand ich sehr spannend. Was hatten die nochmal gesagt? Ab wann gilt eine Aderhaut genau als dick? Und verfälscht es nicht vielleicht auch bei manchen Patienten dann die Messungen, also sind dann Hochmyope dagegen geschützt oder was denken Sie dazu?
Eine tolle Frage. Vielen Dank dafür, dass Sie es gestellt haben. Das liegt mir nämlich sehr am Herzen, weil initial entstand ja dieser Begriff dadurch, dass man wirklich gedacht hat, dass diese Veränderung immer mit einer erhöhten Aderhautdicke vergesellschaftet sind und dadurch pachydick, also dicke Aderhaut. Mittlerweile weiß man erstens, dass die Aderhautdicke extremen Schwankungen unterliegt. Und zwar Schwankungen im Tagesverlauf sogar. Schwankungen abhängig davon, wie alt jemand ist. Das, was Sie gerade mit Myopie angesprochen haben, also wie das sphärische Äquivalent von dem Auge ist. Also die Aderhautdicke ist so flexibel und variabel, dass man da tatsächlich sich schwer tut, um irgendeinen Cut-off für Normwert überhaupt zu schaffen. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist nicht die Dicke der Aderhaut, es ist mehr das Remodeling der Aderhautgefäße. Und das ist das, was die Autoren in der Studie auch als Anmerkung wirklich betonen. Wir können am Anfang dicke Aderhaut haben, wenn diese großen Pachyvessels tatsächlich mehr Platz brauchen und zu erhöhten Dicke der Aderhaut führen. Aber mit der Zeit wissen wir, die dicken Pachyvessels verdrängen die Choriokapillaris-Schicht. Und das alles kann aber mit einer völlig normalen Aderhautdicke einhergehen. Das heißt, ich muss wirklich schauen, welches Durchmesser die Gefäße haben. Wenn die Choriokapillaris weg ist und ich habe nur diese klassischen, typischen dicken Pachyvessels, dann kann auch die Aderhaut völlig normal sein. Aber dieser Umbau, diese Gefäßveränderung ist etwas, was viel, viel wichtiger ist. Und das ist das, was in die Kriterien für Pachychoroid am ehesten reinfließt und nicht die absolute Dicke selbst. Es gibt zwar orientierungsmäßig ein Kriterium, man sagt so Cut-off-Wert bei 350 Mikrometer, manche Studien sagen 300 Mikrometer. Aber dadurch, dass das so variabel ist, möchte ich jetzt wirklich auch alle Zuhörer ermutigen, wirklich sich nicht auf diese absoluten Zahlen zu verlassen, sondern wirklich detaillierter einfach zu schauen, wie sieht denn die Gefäßstruktur unter dem Pigmentepithel tatsächlich aus.
Das finde ich einen so spannenden Hinweis. Und ich habe das Gefühl, ich könnte da jetzt noch eine Stunde mit Ihnen drüber quatschen, würde ich auch sehr gerne machen. Wir hatten tatsächlich, das kann man ja auch sagen, wir haben vor der Aufnahme schon angefangen, darüber zu reden, weil es sehr, sehr spannend ist. So lassen wir Sie jetzt also zurück, liebe ZuhörerInnen, mit ganz vielen Fragen und vielleicht auch einem großen Interesse, was auch wir gerade fühlen. Und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich aber an der Stelle nochmal für Ihre Expertise, Frau Dr. Furaschowa. Das fand ich, also ich finde das Thema total interessant.
Ich auch, vielen Dank.
Ja, danke. Ja, ist gut, dass es sich da so trifft. Nächste Woche sprechen wir dann auch nochmal miteinander. Dann geht es um was ganz anderes, dann geht es um vitelliforme Läsionen. Aber vielleicht unterhalten wir uns ja in Zukunft auch nochmal über das Pachychoroid oder einfach die parachoroidalen Erkrankungen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
Ich bin dabei.
Super, schön. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal bei Bayer für das Unterstützen in diesem Themenmonat und wünsche Ihnen, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, eine wunderbare Woche und wir hören uns dann sehr gerne beim nächsten Mal. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.